In den letzten zwei Wochen haben wir hier, wie Daniel gesagt hat, über den Heiligen Geist gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, welche Rollen kann der Heilige Geist in meinem Leben spielen. Ja, wir haben darüber gesprochen, dass der Heilige Geist dich besser machen möchte, dein Leben besser machen möchte, in dem Leben du wachsen darfst, das Jesus dir schenken möchte, zu dem Jesus dich befreit hat, zu dem Jesus dich berufen hat. Wir haben darüber gesprochen, dass Jesus dich stärker machen will, innerlich stärker, damit du dieses Leben auch leben kannst. Heute möchte ich einen Schritt weitergehen. Ich möchte dir nämlich sagen, dass es nicht nur um dich geht. Und das ist keine Abwertung deines Lebens, sondern das ist eine Aufwertung deines Lebens. Ich möchte dir heute sagen, dass der Heilige Geist weiter wirken möchte als nur in deinem Leben. Er möchte, dass dein Leben, dass du mit deinem Leben einen Unterschied machst. Ein Unterschied in dieser Welt, das klingt immer so krass. Aber der Heilige Geist möchte durch dein Leben wirken. Er möchte einen Unterschied machen, da wo du bist. Er möchte durch dein Leben weiterwirken in deine Familie hinein. Er möchte weiterwirken in deinen Freundeskreis hinein, an deinem Arbeitsplatz, da wo du Kaffee trinken gehst. Er möchte durch dein Leben wirken. Der Heilige Geist wirkt weiter als nur in deinem Leben. Wenn ihr mögt, dürft ihr jetzt die Apostelgeschichte aufschlagen in eurer Bibel, Kapitel 1, Vers 8. Darum soll es heute gehen. Das ist so der Kernvers, über den ich heute sprechen möchte und den ich ein wenig auseinandernehmen möchte. Was es bedeutet, dass der Heilige Geist weiter wirken möchte als nur in deinem Leben. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Dort heißt es wie folgt. Aber wenn der Heilige Geist auf euch kommt, Achtung, was passiert dann? Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein, sagt Jesus. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Der Heilige Geist will mit Kraft in euer Leben kommen, damit ihr meine Zeugen seid, sagt Jesus. Und zwar in Jerusalem, in Samarien und Judäa und bis in die entferntesten Ecken der Welt. Ich habe gerade nicht umsonst gesagt, in euren Familien, in eurem Freundeskreis und am Arbeitsplatz, weil Jerusalem, Judäa und Samarien und die entferntesten Gegenden der Welt, die stehen irgendwie so für mich, für solche Bereiche. Jerusalem, das war so eine Gegend, wo man sagen könnte, okay, das ist ja noch in Ordnung, da kann ich von Jesus erzählen, weil Jerusalem, das war ein frommes Fleckchen, ja, da lebten Juden, die glaubten an einen Gott, die glaubten schon, die hatten, die Basis stimmte schon und sie glaubten auch, dass sie einen Retter brauchen. Sie hatten nur noch nicht erkannt, dass Jesus schon da war und Jesus da ist und kommen möchte und sie müssten eigentlich nur noch sagen, der Retter ist Jesus. Aber Judäa und Samarien, das ist dann schon ein ganz anderes Pflaster. Das waren so die Gegenden um Jerusalem herum. Ja. Die wussten irgendwie alle was von dem Glauben der Israeliten. Sie hatten auch irgendwie so ein paar Sachen davon angenommen und sich selbst so zurechtgebastelt. Aber für die Israeliten war klar, das sind Heiden. Samarien war sogar für die Juden so ein unwürdiges Land. Ja. Die haben überhaupt nichts verstanden und so ein bisschen manchmal vielleicht wie deine Familie. So, die wissen so, ja, sie wissen, woran ich glaube. Sie glauben auch selber vielleicht so ein bisschen an Gott, aber das mit Jesus, das wissen sie nicht. Und dann sagt Jesus ja noch weiter, es geht noch weiter bis in die entferntesten Ecken der Erde. Mit anderen Worten, du wirst mein Zeuge sein, selbst da, wo die Menschen so weit von mir weg sind, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Die wissen kein bisschen über mich, die sind so weit weg von mir, aber du wirst dort mein Zeuge sein. Ich habe euch heute ganz bewusst nochmal diese Klebezettel hier ans Kreuz geklebt heute Morgen. Das sind Klebezettel, die haben viele von euch vor Monaten auch an dieses Kreuz geklebt, aber ich habe sie aufbewahrt. Auf diesen Klebezetteln stehen Namen und ihr habt sie in einem Gottesdienst fürs Herz, da stand das Kreuz da vorne, dort hingeklebt, da aufgeschrieben, dort hingeklebt und es war von euch ein Ausdruck dessen, dass ihr gesagt habt, ich möchte, dass diese Person näher zu Jesus kommt. Ich möchte, dass diese Person den Jesus kennenlernt, den ich kennengelernt habe. Ich möchte, dass diese Person die Vergebung erfährt, die ich erfahren habe. Heilung findet, wie ich sie gefunden habe. Neuanfang findet, wie ich ihn gefunden habe. Es war so ein Ausdruck von euch. Ich möchte, dass diese Person den Jesus kennenlernt, das neue Leben findet, das ich finden durfte und das ich immer noch weiter Stück für Stück entdecke. Und jetzt sagt Jesus so, ihr habt den Heiligen Geist, um diejenigen zu sein, durch die das geschieht. Wir sind der Weg für diese Menschen in dieses neue Leben, zu diesem Jesus. Du bist vielleicht der Weg sogar für die Person, die du aufgeschrieben hast, denn ich glaube, Gott hat dir diesen Namen nicht umsonst aufs Herz gelegt und aufschreiben lassen. Und jeder von uns, der mit Jesus unterwegs ist, der weiß, hey, der hat irgendeinen Freund, irgendeinen Arbeitskollegen, wo er sofort sagen würde, mein Wunsch ist es, dass diese Person den Jesus kennenlernt, den ich kennenlernen durfte. Bevor wir jetzt ein wenig mehr darauf schauen, wie und was der Heilige Geist denn jetzt genau tun will, damit wir Zeugen sind für Jesus, möchte ich euch ein Beispiel aus unserer Kirche, aus den Reihen unserer Kirche hier vorne präsentieren, sage ich mal, damit wir genauer verstehen, was das bedeutet, was der Heilige Geist durch uns, durch unser Leben tun will. Und ich lade Samira jetzt einmal hier nach vorne. Magst du mir kurz das Mikro geben? Danke. Das ist Samira. Kommt hier jetzt her, ich gebe dir das Mikro so in die Hand. Hi, schönen guten Morgen.
Hi.
Ihr kennt Samira, die meisten von euch werden Samira kennen, weil sie häufiger hier vorne steht. Sie ist eine fröhliche, energiegeladene Frau, die hier immer uns so auch in den Lobpreis leitet. Sie leitet aber hier nicht nur den Lobpreis, sie leitet auch unsere Jugendarbeit Heartbeat. Es ist ihr ein Anliegen, jungen Menschen von Jesus zu erzählen. Liebe Samira, aber du kennst Jesus auch noch nicht immer. Du hast auch schon ein Leben vor Jesus gehabt. Wie hast du denn überhaupt zu dem Leben gefunden, was du jetzt lebst? Also wie bist du praktisch zu Jesus gekommen?
Ja, eine ziemlich coole Person hatte den Mut, mich anzusprechen. Kennst du überhaupt Jesus? Bist du Christin? Und das war die Paola Hertsch, die ist auch hier in der Gemeinde.
Das heißt, sie ist irgendwann irgendwo mutig auf dich zugegangen. Hattest du schon irgendeine Grundlage, irgendwas von Jesus so irgendwie mitgekriegt?
Ja, ich bin so durch, wir sind mal evangelisch und dann gehst du vielleicht auch mal in Kindergottesdienst, wenn den jemand macht oder lässt dich auch konfirmieren. Aber irgendwie war für mich eine persönliche Beziehung zu Jesus immer so, ja, keine Ahnung, nee, ist nicht so relevant.
Okay, und ihr seid irgendwo ins Gespräch gekommen und sie hat dann gesagt, kennst du ihn? Hat dich dann eingeladen zu uns in Gottesdienst, glaube ich, so war das, ne?
Ja.
Das war damals so in der Kaiserstraße. Würdest du jetzt sagen, also auf das Thema zugeschnitten würde ich formulieren, hat der Heilige Geist Lola benutzt, um einen Unterschied in deinem Leben zu machen? Oder anders gesagt, würde dein Leben heute genauso aussehen, hätte es diesen Moment nicht gegeben, hätte es Lola nicht gegeben, die praktisch dich irgendwie zu Jesus bringt, würde dein Leben heute genauso aussehen oder hat sich was verändert?
Mein Leben hat sich komplett verändert. Also ich würde nicht hier stehen, schon gar nicht in der Kirche. Ich wäre, keine Ahnung wo, auf jeden Fall an einem Ort, der sehr, 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 sehr viel schlechter wäre. Ich wäre in einer persönlich viel schlechteren Verfassung. Ich hätte vielleicht gar nicht meinen Mann oder meine Tochter oder einfach auch so eine Fülle, die ich erleben darf durch die Jugendarbeit, durch das Singen und so. Also das hätte ich alles überhaupt nicht. Also vieles, was Leute sagen, wow, dein Leben ist so cool, sage ich, ja, danke. Danke, Lola, danke, Jesus, für die Einladung, die ich annehmen durfte. Weil jetzt habe ich mega viele Sachen, die mein Herz zum Schlagen bringen und das hätte ich nicht gehabt vorher.
Also du sagst selber, dein Leben vorher hatte eine andere Ausrichtung als das, was du jetzt lebst und du bist dankbar für das Leben, was du jetzt leben kannst.
Ja, definitiv.
Okay, vielen Dank, das war's schon. Ein Applaus für Samira. Daniel? Ich habe Samira gebeten, euch das hier ganz kurz zu erzählen, weil ich es wichtig finde, wahrzunehmen, was passiert, wo Menschen auch aus unseren Reihen sich gebrauchen lassen von Jesus, wo sie sich vom Heiligen Geist gebrauchen lassen und was dann möglich ist. Samira hat hier schon mal ein Interview gegeben, ein ausführlicheres, hat über ihr damaliges Leben erzählt und das Leben, wie sich es dann verändert hat, dadurch, dass sie auch Jesus kennengelernt hat. Das ist, glaube ich, auf unserer Internetseite noch zu finden unter der Predigtreihe Meine Geschichte. Da findet ihr das und könnt ihr es nachhören. Jesus sagt also, ihr werdet mit meiner Kraft ausgerüstet werden und ihr werdet meine Zeugen sein. Als Jesus das zu seinen Jüngern sagt, also da sagt er das nicht zu einem Kreis von jungen Männern, die sich auszeichnen durch Glaubensstärke und Jesus eigentlich sagt, ich weiß gar nicht, was ich hier mache, nun geht los. Ich weiß nicht mehr, was ich hier soll. Ihr seid jetzt dran, ihr seid so voller Glauben. Das Gegenteil war eigentlich der Fall. Ja, die Jünger, Daniel hat das selbst gerade eben auch gebracht beim Einstieg, die Jünger, die hatten so viel mit Jesus schon erlebt. Er hatte ihnen so viel gezeigt, er hatte ihnen so viel erklärt, aber immer wieder hören wir auch, wie Jesus sagte, habt ihr immer noch nicht begriffen? Habt ihr immer noch nicht verstanden? Versteht ihr nicht, liebe Jünger? Letzten Sonntag habe ich von Petrus erzählt, der Mann mit der großen Klappe, aber nichts dahinter. Ich werde nie von Jesu Seite weichen, niemals. Und dann gibt es Schwierigkeiten und er sagt, wer ist Jesus? Mit dem habe ich nichts zu tun. Wer von euch weiß, wie viele Jünger waren am Ende am Kreuz, als Jesus am Kreuz hing und er starb? Wie viele Jünger waren da? Einer. Einer von 12 hatte den Mut, dann da hinzugehen und zu sagen, da hängt Jesus für mich, wegen uns. Ich gehöre dazu. Einer. Und als Jesus wieder auferstanden war und seine Jungs gesucht hat, wo hat er sie gefunden? Eingeschlossen, versteckt, ängstlich versteckt in einem Raum. Und zu diesen Jungs geht Jesus jetzt hin und sagt, hey, ihr werdet jetzt der Welt das bringen, weshalb ich hierher gekommen bin. Ihr werdet jetzt von mir erzählen. In dem Moment, wo die Jungs gedacht haben, nichts geht mehr, sagt Jesus, jetzt geht's erst richtig los. Und er erklärt auch, wie es jetzt richtig losgeht. Er macht den Jüngern nämlich zwei kräftige Zusagen, zwei kräftige Versprechen. Das erste Versprechen lautet, du wirst die Kraft meines, des Heiligen Geistes empfangen. Du wirst die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Du wirst es. Gar keine Frage. Und ich möchte es hier nochmal so deutlich wie möglich sagen. Der Heilige Geist, wovon wir hier die letzten Wochen gesprochen haben, ist kein Upgrade für besonders Fromme. Der Heilige Geist ist nicht irgendwie eine Auszeichnung, die du verdienen kannst, weil du ein besonders frommes Leben lebst und besonders irgendwie ganz besonders nah an Jesus dran bist. In Apostelgeschichte 2,38 heißt es, wer umkehrt und sich taufen lässt, der hat den Heiligen Geist, der empfängt den Heiligen Geist. Also wenn du das bestätigen kannst, dass du sagst, ich habe mich Jesus zugewandt, ich habe Jesus als meinen Herrn für mein Leben angenommen, er ist der Boss meines Lebens, dann hast du den Heiligen Geist. Punkt, keine Frage. Er ist in deinem Leben. Die große Frage lautet nur, wie sehr bist du dir dem bewusst? Wie sehr weißt du, wer da in deinem Leben ist und was er tun möchte und tun kann? Die zweite Zusage, die Jesus macht, lautet, du wirst mein Zeuge sein. So wird das sein, sagt Jesus. Du wirst mein Zeuge sein. Er sagt nicht, du darfst dann mein Zeuge sein. Er sagt auch nicht, du kannst dann mein Zeuge sein. Er sagt auch nicht, du sollst dann mein Zeuge sein. Es ist kein Befehl. Es ist hier noch nicht mal ein Auftrag, den Jesus formuliert. Es ist ein Versprechen aus dem Mund von Jesus. Du wirst mit deinem Leben mein Zeuge sein. Das ist überhaupt keine Frage, da gibt es nichts zu debattieren. Wenn ich jetzt allerdings mit Christen spreche, so über dieses Thema und dann mal so frage, Mensch, hast du schon mal einen Freund oder jemanden aus deiner Familie ein Stück näher zu Jesus gebracht? Hast du ihnen schon mal Jesus vorgestellt? Dann geraten Menschen ganz schnell so in diese Verteidigungshaltung. So, erste Aussage ist so, wie willst du mir jetzt Druck machen oder was? Ist das eins von den Dingen, von denen du meinst, dass ich sie tun muss, um ein guter Christ zu sein? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist es nur etwas, was automatisch passieren soll, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Aber dazu gleich noch mehr. Die zweite Sache, die einem dann ganz oft begegnet, ist so eine Aussage nach dem Motto, so, na, das ist nicht so mein Ding. Das ist nicht so meins. Das ist, da mögen einzelne Leute für begabt sein und ja, aber meins ist nicht. Ich meine, schau mal, Timo, das war damals auch eine Zusage nur an die Jünger, ja, die späteren Apostel, denen hat Gott das gesagt, die werden den Heiligen Geist bekommen und sie werden Zeuge sein. Vielleicht sind das heutzutage die speziell ausgebildeten Pastoren, Missionare, ich weiß es nicht, aber mein Ding ist es nicht. Wenn das dein Denken ist, bin ich heute so dreist und sage, das ist Quatsch. Das stimmt nicht. Und ich will damit nicht irgendwie einen Besserwisser markieren, sondern ich will einfach nur sagen, du übersiehst eine Möglichkeit in deinem Leben. Dein Leben soll einen Unterschied machen in deiner Familie, in deinem Freundeskreis, da wo du bist. Da soll Strahlkraft drin sein. Da ist Strahlkraft drin. Es ist zwar richtig, dass Jesus diese Zusage des Heiligen Geistes und des Zeugenseins zunächst nur den Jüngern sagt. Aber wenn man dann mal 6 Kapitel weiterblättert, Kapitel 7 der Apostelgeschichte, dann liest man, dass dort Stephanus gesteinigt wird. stirbt. Warum? Weil er am Glauben an Jesus festhielt. Und was dann geschieht, das fand ich höchst interessant bei dieser Fragestellung. Apostelgeschichte, Kapitel 8, Vers 1, das könnt ihr hier vorne mitlesen. Noch am selben Tag brach über die Gemeinde in Jerusalem eine schwere Verfolgung herein. Alle, die an Jesus glaubten, flohen und zerstreuten sich über das ganze Gebiet von Judäa und Samarien. Nur die Apostel blieben in Jerusalem. So, was hatte Jesus gesagt? Liebe Jünger, liebe Apostel, ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem und in Samarien und Judäa und bis ans Ende der Welt. So, Verfolgung bricht herein. Wer bleibt als einziges in Jerusalem? Die Apostel, diese Jünger, denen er das gesagt hat. Wohin gehen alle anderen? Judäa und Samarien, danke. Doch, einer ist dabei. Oh, ich predige heute zu dir. So, nach Judäa und Samarien. Ich habe mich dann gefragt, okay, was ist denn mit diesen Nicht-Aposteln dann in Samarien und Judäa passiert? Was haben die denn dann dort gemacht? Aufgepasst, Kapitel 11. Die Christen, die sich in der Verfolgungszeit nach dem Tod des Stephanus über ganz Judäa und Samarien hin zerstreut hatten, zogen, Achtung, zum Teil noch weiter und kamen bis nach Phönizien und Zypern und bis nach Antiochia. Vers 21, und Gott wirkte so mächtig durch sie, dass eine große Zahl Nichtjuden ihrer Botschaft glaubten und sich dem Herrn zuwandten. Das sind die Nicht-Apostel. Das sind ganz normale Christen. Das war nicht Petrus, der in Antiochia eine Gemeinde gegründet hat. Klammer auf, diese Gemeinde in Antiochia war eine der wichtigsten Gemeinden und zentraler Punkt für die Missionsreisen von Paulus. Klammer zu. Es waren normale Normalo-Christen, die das gemacht haben. Was Jesus also an Zusage gibt mit dem Heiligen Geist, das gilt nicht nur für die Apostel, für diese 12 Jünger. Es gilt nicht nur für Pastoren und Missionare oder den Papst. Es gilt für jeden Einzelnen von uns. Es gilt für dich. Morgen bist nämlich du wieder zerstreut an deinen Arbeitsplatz. Vielleicht zu einem Arzttermin. Vielleicht im Café mit deiner Freundin. Und die Zusage steht, du wirst Zeuge für Jesus sein. Du fragst dich, wie das sein kann? Der Heilige Geist will in deinem Leben wirken. Er wird sich dabei dir nicht aufzwängen. Er wird nicht einfach die Kontrolle über dich nehmen und dich irgendwie fernsteuern. Aber er will in deinem Leben wirken. Er will mit Kraft in dein Leben kommen, sodass es automatisch passiert. Von Petrus heißt es in Apostelgeschichte 4,20: Uns ist es auf jeden Fall unmöglich, sagt er, nicht von dem zu reden. Es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Sie haben etwas gesehen, sie haben etwas gehört. Und das hat sie so überzeugt, dass es sie antrieb, Zeuge zu sein. Deswegen glaube ich, aus Überzeugung folgt immer Aktion. Aus Überzeugung folgt immer Aktion. Da setzt Jesus an, da setzt der Heilige Geist an. Und Überzeugung, meine Lieben, ist etwas anderes als einfach nur etwas zu wissen. Es geht nicht darum so, ich weiß jetzt was, also muss ich jetzt was damit machen. Ich meine, ich habe letzten Sonntag da von so einem Fitnesssportler erzählt. Ich glaube und behaupte, dass ich ziemlich viel über diesen Fitnesssport weiß. Ich glaube sogar, dass ich sehr viel auch über deren Ernährungsweise und so weiß. Aber deswegen lebe ich ja noch nicht so, wie man sieht. Die Überzeugung ist etwas anderes. Ich würde es wie folgt formulieren. Und darum soll es mir jetzt gehen. Der Heilige Geist will in unserem Leben wirken, damit er durch unser Leben wirken kann. Nochmal, der Heilige Geist will in unserem Leben wirken, damit er durch unser Leben wirken kann. Ausgangspunkt ist, er will in deinem Leben etwas tun und dadurch wirst du Zeuge sein. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen. Dazu jetzt noch ein paar Beispiele. Der Heilige Geist will in unserem Leben mit Kraft wirken, sodass wir von Jesus erzählen. Auch das nicht aus Zwang, sondern aus Überzeugung. Die Botschaft von Jesus ist erstmal eine gute Nachricht. Und Nachrichten, die wollen berichtet werden, die wollen erzählt werden. Und das Erste, wozu die Jünger befähigt werden, ist auch zu reden, nämlich in anderen Sprachen. Da denken wir erstmal so, ja, das war so eine spooky Sache, das war so ein bisschen verrückte Sache. Aber wenn man genauer hinschaut, dann liest man in der Apostelgeschichte auch, wie da Menschen sind, die sagen so, hä, wie kann das sein? Warum reden die plötzlich in meiner Sprache? Was dort passiert, ist nichts anderes als eine Befähigung, überall auf der Welt Zeuge zu sein. Überall auf der Welt Zeuge zu sein. Nun verbinden viele damit so, wow, ich muss von Jesus erzählen, so ein Druck, so ein Muss. Und wahrscheinlich auch Bühne und Mikrofon oder ich muss irgendwo klingeln und die Bibel in die Hand drücken oder in der Endstand auf einer umgedrehten Wasserkiste stehen oder ich weiß nicht was. Das ist aber überhaupt nicht gemeint. Mal ganz abgesehen davon, dass die Jünger auch kein Mikrofon und keine Bühnen hatten. Die Jünger hatten noch nicht mal eine Bibel. Die Jünger erzählten einfach von dem, was sie erlebt hatten, was sie gesehen hatten. Und darum geht es. Dass wir da, wo wir sind, wir dürfen und können das erzählen, wovon wir überzeugt sind. Wenn wir das tun, wird der Heilige Geist das nutzen, um dadurch zu wirken. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, was meine Verkündigung kennzeichnet, waren nicht Überredungskunst und kluge Worte, es war das machtvolle Wirken von Gottes Geist. Wisst ihr, ich kenne Menschen, die studieren jahrelang, die forschen jahrelang, was es heißt, dass Jesus frei macht. Dass Jesus vergibt, dass Jesus heilen will, dass Jesus neues Leben schenkt. Ich sage euch, ein Mensch, der das erfahren hat, der weiß, was es bedeutet, dass Gott in die Freiheit geführt hat, von irgendwelcher schlechten Bindung freigesetzt wurde, der neues Leben gefunden hat, der Vergebung gefunden hat für etwas, wo er gedacht hat, jetzt ist mein Leben hinüber, der Heilung erfahren hat, innerlich, vielleicht auch körperlich. Wenn der davon erzählt, ist das tausendmal besser als jemand, der 1000 Jahre studiert hat. Erzählst du anderen Menschen einfach davon, warum du an Jesus glaubst, mit deinen eigenen Worten, mit deiner Erfahrung, dann wird der Heilige Geist das gebrauchen. Du erfährst ja Dinge. Das will der Heilige Geist in deinem Leben tun. Und dadurch will er wirken. Der Heilige Geist will mit unserem Leben mit Kraft wirken, sodass wir zweitens das tun, was Jesus tat und noch mehr. Denn Jesus selbst hat gesagt, ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun. Was für eine steile, was für eine krasse Aussage von Jesus, oder? Und ich frage mich jedes Mal, wenn ich die lese, was hat dazu geführt, dass Jesus das damals gesagt hat, dass wir in der Apostelgeschichte sehen, dass das normal ist und dass heute, wenn man von Wundern spricht, man komisch angeguckt wird und als ein bisschen crazy dramatisch abgestempelt wird. Was hat dazu geführt? Wenn wir in die Apostelgeschichte schauen, in die Geschichte der ersten Christen, der ersten Kirche, dann lesen wir in jedem Kapitel, in jedem Kapitel lesen wir etwas über Wunder. Entweder wie sie direkt geschehen, wie man davon berichtet oder wie man darüber spricht und erzählt. In jedem Kapitel. Als Jesus sagt, der Heilige Geist wird mit Kraft in euer Leben kommen, dann spricht er, dieses Wort Kraft spricht er von Dynamis. Wir kennen das Wort auch. Dynamit, boom, da ist richtig Sprengkraft drin. Mit Dynamis kommt der Heilige Geist in unser Leben. Und wenn du jetzt in die Apostelgeschichte schaust, 90% der Stellen, wo Dynamis steht, stehen in Verbindung mit Wundern. Jetzt frage ich mich, wie können wir dieses Versprechen von Jesus, dass der Heilige Geist mit Dynamis in unserem Leben wirken will, so anders verstehen, als dass der Heilige Geist auch mit dieser Dynamis in unserem Leben das tun will, was Jesus tat, nämlich Wunder. Ich vermute, dass es an einem großen Missverständnis liegt. Ich glaube, es liegt daran, dass wir immer das Gefühl haben, wenn wir von Wundern sprechen, dass es etwas, was aus uns herauskommen muss, wo wir jetzt eine bestimmte Begabung haben müssen, wo wir irgendwas Komisches machen müssen, wo wir irgendwie, weiß ich nicht, zu jemandem hingehen müssen und wir legen ihm die Hände auf und dann wird er gesund. Das gibt es. Aber ich glaube, dass es viel allgemeiner anfängt und viel grundsätzlicher bei unserer Haltung anfängt. Jesus hat uns ein Gebet gelehrt. Dein Reich komme, wie im Himmel, so auf. Das ist ein Alltagsgebet, was Jesus uns gelehrt hat. Der Himmel darf auf die Erde kommen. In diesem Gebet bitten wir darum. Sehnen wir uns danach, strecken uns danach aus. Der Himmel soll auf die Erde kommen. Dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden soll dein Wille geschehen. Das ist eine Lebenseinstellung, das ist eine Grundhaltung. Was will ich erwarten? Wie will ich leben? Wonach will ich suchen? Wonach will ich mich ausstrecken? Wenn ich bei Petrus in diese Geschichte schaue, wie Petrus diesem gelähmten Mann begegnet und nach dieser Begegnung kann der gelähmte Mann plötzlich laufen, dann mag ich es, dass ich dort lese, dass er hingeht und sagt, was ich habe ist Jesus. Denn er sagt, in Jesu Namen steh auf. Nicht, ich kann dich jetzt heilen. In Jesu Namen steh auf und geh. Und dann ist für mich das Entscheidende, was Petrus dann macht. Er fasst ihn beim Arm, hilft ihm, sich aufzurichten. Petrus tut das, was in seiner Möglichkeit liegt. Er greift ihm unter die Arme und hilft diesem Menschen, sich aufzurichten. Und wir lesen, in diesem Augenblick wird er geheilt. Und ich glaube, das ist so der Punkt, wenn wir davon sprechen, der Heilige Geist will in unserem Leben wirken und durch uns wirken, dass wir das tun sollen, mutig, in der Erwartung, dass das immer noch möglich ist, dass wir auf Menschen zugehen sollen, dabei helfen sollen, sie aufzurichten. Und dann kann Gott Wunder tun. Wir bringen ihnen Jesus, tun das, was wir tun können. Und Wunder sind möglich. Aber suchen wir da noch nach? Erwarten wir das? Oder ist das eher für uns so ein bisschen spooky? Jesus kam auf diese Welt, um uns zu zeigen, was möglich ist, wenn Gottes Wille geschieht. Die Frage lautet, leben wir mit dieser Erwartung? Suche ich danach und bin ich bereit, das zu tun, was mir möglich ist? Der Heilige Geist will in unserem Leben mit Kraft wirken, sodass wir Hoffnung geben in einer hoffnungslosen Welt, weil wir Hoffnung haben. Hoffnung geben. Wenn du hier heute sitzt und sagst, schön und gut, aber ich stecke gerade in einer hoffnungslosen Situation, wo auch immer. Wenn du hier sitzt und gerade sagst, mir geht's richtig dreckig, ich leide, ich habe Schmerz in meinem Leben, dann ist es wirklich mein Gebet, dass die Kraft des Heiligen Geistes dir Hoffnung schenkt heute, weil er das tun will. Im Römerbrief gibt es einen Vers, der sagt, da sagt Paulus, es ist mein Wunsch, dass Gott die Quelle aller Hoffnung, euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Andere Übersetzungen sagen, immer überreicher wird oder dass die Hoffnung überfließt. So viele Menschen haben begrenzte Hoffnung. Leider. Stellt man sich vor, das, was hier an Wasser in diesem Glas drin ist, das stellt deine Hoffnung dar. Dann ist es eine begrenzte Menge an Hoffnung, die du hast. Und überall, wo du deine Hoffnung draufsetzt, was nicht Gott ist, ist diese Hoffnung begrenzt. Wenn du deine Hoffnung auf dich und deine Möglichkeiten setzt, sorry, die ist schnell aufgebraucht. Wenn du sagst, du setzt deine Hoffnung auf andere, auch da muss ich dir sagen, ist begrenzt. Wenn du sagst, du setzt deine Hoffnung auf deine Umstände, in denen du lebst, das sieht ja eigentlich ganz gut aus, muss ich dir sagen, auch das kann sich schnell ändern und deine Hoffnung ist begrenzt. Du wirst nirgends wirkliche Hoffnung finden für dein Leben, wenn du sie nicht in einem unbegrenzten Gott findest, der sagt, ich bin die Quelle aller Hoffnung. Denn wenn wir auf Gott setzen, wenn wir unsere Hoffnung suchen bei Gott, wenn du in deiner Angst zu Gott gehst und da die Hoffnung suchst, du kannst mit Sorgen zu Gott gehen und dort deine Hoffnung finden, du kannst mit Zweifeln zu Gott gehen, materiellen Sorgen, du hast deinen Job verloren und du setzt deine Hoffnung auf Gott. Gott will durch die Kraft seines Geistes Hoffnung schenken und er ist die Quelle der Hoffnung. Und aus deinem Leben wird diese Hoffnung überfließen. immer reicher werden, stärker werden. Weil die Quelle, aus der du Hoffnung schöpfst, unbegrenzt ist. Der Heilige Geist will mit seiner Kraft Hoffnung schenken, die überfließt. Und Menschen, die mit dieser Hoffnung leben, die ihre Hoffnung auf Gott setzen, die werden auch dann noch aufrecht stehen können. Die werden auch dann noch mit Hoffnung den Blick nach vorne richten. Wenn sie vielleicht den Job verloren haben, wenn Krankheit da ist, wenn Angst, es Grund zum Angst gibt, und das wird überfließen auf die Menschen in dem Umfeld. Der letzte Punkt, der hängt da auch mit zusammen. Der Heilige Geist will in unserem Leben mit Kraft wirken, sodass wir schwach sein dürfen. Wo darf man heutzutage noch schwach sein? Der Schwächere verliert doch. Nicht bei Gott. Nicht mit dem Heiligen Geist. Auch da noch einen Vers aus dem Römerbrief, in dem es heißt, der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Meistens habe ich genug Gründe, für die ich beten kann. Ich habe genug Namen, für die ich beten kann und wo ich sagen kann, ich möchte, dass da was passiert. Aber ich bin ganz ehrlich, ich kenne Situationen, da fehlen mir die Worte. Und du kennst sie sicherlich auch. Situationen in deinem Leben, wo du sagst, ich kann gerade nicht beten. Ich will auch gerade nicht beten, weil es mir schwerfällt, gerade zu glauben. Um es ganz einfach auszudrücken, der Heilige Geist will dafür sorgen, dass uns all das, was in unserem Leben passiert, nicht auch nur einen Moment lang von der Nähe und der Liebe Gottes trennt. Der Heilige Geist sorgt dafür, dass wir immer irgendwie an dieser Liebe, dieser Zugang zur Liebe und zur Kraft Gottes auch bestehen bleibt. Das stärkste Zeugnis für Jesus sind für mich persönlich die Menschen, die in den dunkelsten Situationen ihres Lebens immer noch irgendwie an Gott festhalten. Weil du merkst, sie beten vielleicht nicht mehr, aber es ist wahrscheinlich der Heilige Geist, der für sie betet, der für sie seufzt, für sie fleht. Für mich sind Zeugnis für den lebendigen Gott die Menschen, die trotz ihrer Situation, zu ihrer Schwäche stehen, zu ihren Zweifeln stehen, zu ihrem Frust stehen, zu ihrer Wut auch auf Gott stehen und wo du trotzdem merkst, sie haben aber Gott noch nicht ganz losgelassen. Und ich denke so, wow. Ich bitte jetzt das Team schon nach vorne zu kommen. Wir haben in den letzten Wochen viel über dieses Geheimnis Heiliger Geist hier gesprochen. Ich habe viele Bibelstellen genannt, die ihr alle nachlesen könnt in den Familiengruppenmaterialien. Aber es wäre so schade, wenn das einfach nur ein Wissen bleiben würde. Ich wünsche mir, dass diese Predigtreihe dazu beigetragen hat, dass du dich ein Stück öffnest für diesen Heiligen Geist, damit er dich überzeugen kann. Und dass du dann erleben kannst, wie er dich besser macht, wie er dich stärker macht und wie er dein Leben gebraucht, um einen Unterschied zu machen. In deiner Familie, in deinem Freundeskreis, bei deiner Arbeit, wo auch immer du bist. Wenn du Jesus für dich angenommen hast, dann hast du diesen Heiligen Geist. Und er will sich durch dein Leben verherrlichen. Was Jesus verspricht, das hält er auch. Der Himmel ist nicht etwas, was irgendwann einmal auf dich wartet. Er darf schon jetzt spürbar in dein Leben hineinkommen. Und ich möchte dich ermutigen, dich dafür zu öffnen. Du musst es nicht aus eigener Kraft tun, sondern der Heilige Geist in dir und durch dich will dir dieses Leben schenken.